Hier ist Radio 3. Die Demokratie ist in Gefahr. Das könnte ich eigentlich auf jede Weihnachtskarte schreiben, denn an meinen Schwiegervater vor allen Dingen, denn ich habe von seinen 4 Töchtern und seiner Frau gelernt, dass er sich in Abstimmungsprozessen, beispielsweise über Urlaubsorte, in der Vergangenheit gerne mal als der Mehrheit begriffen hat. Die Demokratie ist in Gefahr. Ich werde mal allen zeigen, dass ich Demokrat bin, haben sich mehrere 100.000 Menschen gedacht und an den verschiedensten Orten Deutschlands unter anderem für Demokratie demonstriert. Darüber kann ich mit einer Frau sprechen, die wissenschaftlich eigentlich durchweg Weltmeisterschaft gespielt hat. Diese Fußballanalogie erlaubt sich, weil sie während ihrer Zeit als Studentin an der Universität von Wisconsin Fußballtrainerin war und Weltklasse, weil sie unter anderem in Harvard promoviert hat, weil sie in ihren Fächern Soziologie und Sozialpsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München gelehrt hat, an der Humboldt-Uni hier in Berlin, an der FU. Sie leitet seit vielen Jahren das Wissenschaftszentrum für Berlin für Sozialforschung Berlin. Wie viel Mal habe ich jetzt Berlin gesagt? Sie hat den Papst beraten und ist Vorsitzende eines Beratungsrats der G7, Professor Dr. Jutta Almendinger. Frau Almendinger, Sie dürfen jetzt nicht noch viel mehr wissenschaftliche Stationen anhängen, weil sonst kann man Sie gar nicht mehr anmoderieren.
Ich hätte viel weniger genannt, aber vielen Dank für diese außerordentlich nette Einführung, die das erste Mal Fußball und WZB verbindet.
Ausschweifend. Ja, Moment. Sie haben eine Fußballleidenschaft. Sie hören die Fußballkonferenz samstags.
Mein Gott, sind Sie gut vorbereitet. Wo haben Sie denn das her? Ach, ich weiß, von meinem Eichhörnchen-Podcast.
Aber was ich nicht weiß, ist, welche Mannschaft?
Ach, das war eine Frauenmannschaft in Madison und dann auch eine Männermannschaft, weil die hatten damals, als ich dort studierte, in diesem einen Jahr, überhaupt noch gar keine Erfahrung. Das ist ja nicht deren Sport.
Aber wenn Sie die Bundesliga-Konferenz hören, welcher Mannschaft hängen Sie dann an?
Dortmund natürlich.
Das ist sehr, sehr gut, Frau Almendinger. Das stellt das Gespräch in eine gute Richtung.
Das ist ja, das freut mich doch. Das kommt selten genug vor. Ich dachte, ich müsste mich jetzt gegen Bayern hier wieder äußern.
Aber ich möchte mal, weil wir sind Radio 3, wir sind neu, wir sind aber nach wie vor ein Kulturprogramm. Und ich erinnere mich, Sie kriegen jetzt von mir eine recycelte Frage, weil ich der legendären Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich diese Frage schon mal stellen durfte.
Wow, welche Gesellschaft.
Sie hat sofort spontan geantwortet. Und zwar habe ich sie gefragt, was ist ihr schuldiges Vergnügen, Guilty Pleasure, ist das schönere englische Wort dafür. Und Frau Mitscherlich hat sofort geantwortet, jeden Nachmittag Stern der Liebe. Sturm der Liebe. Sturm der Liebe, Stern der Liebe, wie heißt
ich
das Ding?
Gar keine Ahnung, ich schaue, also da ist Teil
Sturm der
nicht
Liebe.
Mit ihr.
Sturm der Liebe. Ruft alle an, korrigiert mich, wenn es falsch ist. Das möchte ich jetzt aber tatsächlich von Ihnen wissen. Ich habe diese ganzen akademischen Stationen genannt. Hätte jetzt auch noch in die Veröffentlichung einsteigen können.
Was heißt Guilty Pleasure? Ich mache mir doch mein Vergnügen nicht als schuldbeladene Auflage. Nein, nein. Pleasant Pleasures. Also was weiß ich, mal auszuscheren und Termine nicht einzuhalten, wie zum Beispiel eben fast. Das lag aber nicht an mir. Nein, nein.
Aber ist irgendwas, wo Sie sagen, Frau Professor, sowas gucken Sie, sowas lesen Sie? Gibt es sowas? Nee.
Also ich würde sagen, Professorin, warum liegen Sie denn jetzt so lange im Bett oder gehen so lange spazieren oder hängen insbesondere nachts so lange in Bars aus? Oh. Ich glaube, das ist ein Guilty Pleasure. Das würden Sie als Guilty Pleasure verstehen, wenn man morgen zum Sex raus muss.
Das ist großstädtischer
Alltag.
Und um
2 nach Hause kommt. Ja, also dann kann ich gar nichts bedienen.
Jetzt kommen wir mal zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Mehrere 100.000 Menschen, vor allem im Februar, haben die demonstriert. Bei diesen Demos haben manche gerufen, wir hassen die AfD. Andere waren da, um Solidarität mit den Deutschen zu bekunden, die eine Einwanderungsgeschichte haben. Wieder andere haben gesagt, die Demokratie als solches liegt mir am Herzen. Was ist die Kernbotschaft, die Sie destilliert haben aus diesen Demonstrationen?
Ach, dass man doch dieses Wort der Demokratie irgendwie füllen kann. Wir wissen, dass es eigentlich nicht das ist, was wir jetzt unter einer Demokratie bezeichnen. Das hat mein Kollege Daniel Sieplatz sehr gut herausgefunden, weil er einfach mal die naive Frage stellte, was verstehen Sie denn unter Demokratie? Und das meiste, was dann zurückkam, war Gerechtigkeit. Aber es hatte nichts mit freien Wahlen, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und so etwas. Es war also sehr begrenzt sozusagen und zusammengeschoben auf Gerechtigkeit. Und mir haben diese Demonstrationen unglaublich gut getan. Das war wie April im Februar. Es hat gleich 10 Wärmepunkte mehr erzeugt und ein bisschen auch Ansporn, dass man weiter in diese Richtung arbeitet und klar macht, was wir eigentlich verlieren können und auch mit welchen sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen das einhergehen könnte, die Demokratie zu verlieren.
Jetzt ist es so, dass einzelne Politikerinnen und Politiker gesagt haben, ja, Demonstration, schön und gut, aber der Demokrat, die Demokratin hat eine tolle, in der Verfassung unmittelbar vorgesehene Option, nämlich die Parteien, weil sich der Wille des Volkes durch die Parteien tatsächlich vollzieht. Und in der Tat, SPD und CDU haben seit Anfang des Jahres deutlich steigende Mitgliederzahlen schon bekannt gegeben. Die Grünen und die FDP haben nur deswegen nichts dazu gesagt, weil die das anders zählen. Das ist dann ein Zeichen davon, dass die Demokraten wieder Lust auf Demokratie haben, vor allen Dingen aus Ihrer Sicht?
Nein, dass sie sich engagieren. Also Lust auf Demokratie, ja, wenn Sie sagen, die Lust auf Demokratie oder das Einstehen, den Mut auch gegen andere, also gerade in den ostdeutschen Bundesländern, da waren oft nur 300 oder 400 Leute auf den Demonstrationen, aber die habe ich viel mehr bewundert als die Tausende hier in Berlin, die in Safe Life haben. Aber dort bedeutet es wirklich, Mut auf die Straße zu gehen. Und wenn ich dann sehe, dass meine Nachbarin Mut hat, dann habe ich es eben auch eher. Und wenn ich mir dann überlege, wie bewirke ich wirklich was, dann trete ich Parteien zu, ja.
Als Sie 16 Jahre alt waren, Frau Professor Amendinger, da ereignete sich die Bundestagswahl mit der größten Wahlbeteiligung aller Zeiten. 91.
Ich habe nicht wählen dürfen.
Ich weiß, Sie waren ja 16, Sie waren ein junges Mädchen und haben aber mitbekommen, dass 91,1% der Wahlberechtigten zur Wahl gegangen sind,
ja,
und haben mit 45,8% SPD gewählt. Ich sage es einfach gerne, weil der ein oder andere Sozialdemokrat wird. Es beginnt auch gleich draußen so ein unheilvolles Rumpeln, kaum dass ich sage. 45,8% haben Willy Brandt gewählt.
Und immerhin ist es jetzt unheilsvoll, wenn Sie diese hohe Wahlbeteiligung und die hohen
die SPD-Ergebnisse, weil Olaf Scholz mit mickrigen 25,7% 2021 gewonnen hat. Die CDU muss sich nicht aus dem Fenster lehnen. Die haben damals 44,9% bekommen mit einem Unglücksvogel von Spitzenkandidaten. Bei Rainer Barzel hatte erst 6 Monate zuvor das konstruktive Misstrauensvotum gegen Willy Brandt nicht bestanden. Was ich Sie aber fragen wollte, wegen der 91,1%, war das Jahr 72 dann mithin das demokratischste Jahr der bundesrepublikanischen Geschichte?
Das kann man so, ja, auf der einen Seite kann man es so natürlich sagen, weil die Wahlbeteiligung extrem hoch ist, aber man kann jetzt nicht alleine aus Wahlbeteiligungen schließen auf die Demokratie und das Ausmaß der Demokratie und wie stark sich Menschen der Demokratie verbunden fühlen. Es kann durchaus sein, dass sie 90% Wahlbeteiligung haben, aber nur 60% füllen das Wort der Demokratie, oder sie können 60% Wahlbeteiligung haben, aber alle glauben sozusagen an die Demokratie. Das ist von vielen Faktoren abhängig. Es ist abhängig von den jeweiligen Zeiten, von der sozusagen Bestimmtheit einer Zeit. Das war ja in diesem Jahr ganz anders.
Aber jetzt, Frau Professor Amendinger, muss ich Sie mal fragen, weil Sie es mit den Vereinigten Staaten so halten, weil Sie mit den Vereinigten Staaten viel Zeit verbracht haben, weil Sie wissenschaftlich gearbeitet haben in den Vereinigten Staaten. Da war jetzt die Wahl 2020 eine durchaus spektakuläre Wahl zwischen Joe Biden und Donald Trump, weil auch da die Wahlbeteiligung um 7% gestiegen ist. Und das muss man sich immer wieder mal verdeutlichen. Also da haben tatsächlich also 74, irgendwas Millionen Donald Trump gewählt und mehr als 81 Millionen Joe Biden. Ja. Ich finde Demokratie, anders als Sie es vorhin gesagt haben, empfinde ich Demokratie als etwas Anstrengendes, weil man hinnehmen muss, dass ganz, ganz viele Leute ganz, ganz anderer Meinung ist als man selbst.
Ich habe nie gesagt, dass Demokratie was Einfaches
ist. Sie haben das zitiert vorhin. Sie haben nur gesagt, manche Leute verstehen darunter Gerechtigkeit.
Ja, aber das ist so dieses Wort der Gerechtigkeit, aber nicht dieses Wort des wirklich ins Feld gehen und des harten Auseinandersetzens der Meinungsoffenheit.
Ja, genau. Und da war ich jetzt an dem Punkt, wenn jetzt 74, noch was Millionen Donald Trump wählen, der ist, um es mal ganz, ganz harmlos zu formulieren, mit der Demokratie nicht so genau, nimmt dem immer noch Aufruhr vorgeworfen wird. Ich glaube, es sind 4, 5 Prozesse gegen ihn anhängig, unter anderem wegen dem Sturm aufs Kapitol, wo man sagt, das hat er tatsächlich befeuert, das hat er inspiriert. Ist das dann trotzdem aus Ihrer Sicht komplett demokratisch? Oder sagen Sie, naja, da sind ja Leute dabei, denen ist Demokratie so egal, dass sie diesen Typen wählen?
Naja, auch Populisten werden durch Wahlen gewählt. Deshalb habe ich das vorhin auch ein bisschen mit Augenbrauen zucken entgegengenommen. Also Sie sagten, wir können ja schön marschieren und an Demonstrationen teilnehmen, aber das hat noch wenig damit zu tun, sich tatsächlich aufstellen zu lassen oder in der Partei zu sein. Populisten werden auch gewählt. Sie hatten gerade eine Wahl in der Türkei für einen Populisten, als solchen würde ich ihn bezeichnen. Insofern sind Wahlen...
Die schiefgegangen ist für Erdogan, den Populisten, muss man sagen.
Ja. Endlich mal, breit. Also noch stärker schiefgegangen als bei den letzten Kommunalwahlen. Also das muss man ja unterscheiden, für was die Leute zur Wahl auftreten, wie frei die Wahlen sind, wie ehrlich sie durchgeführt werden. Und da können wir ja in Amerika durchaus auch Fragezeichen sehen.
Das sagt Professor Dr. Jutta Amendinger, die heute zu Gast ist.
Dieses
bei uns.
Professorin können Sie jetzt langsam mal weglassen.
Okay, dann Frau Dr. Jutta.
Welcher Nachtreter, ja, Radio 3 hier.
Und es fällt mir schwer, diese ganzen Titel wegzulassen, weil ich halt so darin verliebt bin. Und vor allen Dingen, weil ich finde, man habilitiert ja nicht mal ebenso im Vorbeigehen. Das hat Jutta Amendinger natürlich auch überhaupt nicht gemacht. Sie ist unter anderem auch Mitglied eines Beratungsrats der G7 zur Gleichstellung. Ich habe das ganz mühselig vor allen Dingen aus dem Englischen übersetzt. Wir sind heute hier zusammen, um uns Gedanken darüber zu machen, wie demokratisch, wie womöglich stärker demokratisch Deutschland auch noch sein kann. Was mir etwas schwer im Magen liegt, ist, dass man immer sagt, weil die Ergebnisse oder die Voraussagen von vor allen Dingen den beiden Bundesländern Sachsen und Thüringen für die Landtagswahlen im Herbst so sind, wie sie sind, ist die Demokratie gleich in Gefahr. Weil ich meine, natürlich haben wir 34% nach der jüngsten Umfrage bei der AfD, die SPD 6, Grüne 5, CDU 30, in Thüringen 29, AfD 16, Linke, Grüne 5, SPD 9, CDU 20. Das ist ja vor allen Dingen dann komisch, wenn das der SPD-Vorsitzende sagt, weil man sich sagt, ja, lieber Herr Klingbeil, nur weil eure Ergebnisse einstellig sind, ist ja die Demokratie nicht kaputt, sondern da hat die SPD ein Problem.
Da stimme ich zu. Kurz und knapp, ja.
Aber warum könnte man trotzdem sagen, schwierig?
Weil wir wissen, dass wenn wir einen Ministerpräsidenten haben oder am Ende, naja, wahrscheinlich nicht, aber zwei Ministerpräsidenten, sich die Mehrheitsverhältnisse ändern und bei bestimmten parlamentarischen Vorlagen wir mit wesentlich niedrigerer Sicherheit davon ausgehen können, dass sie durchgehen. Das heißt, das, was sich jetzt schon verzettelt in der Regierungspartei, in den drei Regierungsparteien, wird sich noch mehr hinschleppen. Wir werden langsamer anstelle von schneller in den Entscheidungsprozessen. Und das ist natürlich etwas, was wir uns gerade in diesen Jahren überhaupt nicht leisten können. Und wir ziehen AfD, würde ich als eine populistische Partei, nicht nur rechtsextrem, also insbesondere in den Bundesländern bezeichnen. Wir haben es natürlich dann mit allen möglichen Auflagen. Ich sehe das in der Wissenschaft, wir sehen es in dem kulturellen Bereich, wir sehen es im Bereich der Migration. Das wird sich verschieben und wir werden noch mehr Uneinheitlichkeit haben. Und das ist ja genau das, was die Leute im Moment so hassen und nicht verstehen und nicht mittragen können.
Uneinheitlichkeit, meinen Sie, was mögen Menschen daran nicht oder was könnte eine Einheitlichkeit sein, die wirklich etwas Lauschiges, etwas Schönes ist?
Lauschig würde ich nicht sagen, aber das niedrigste Niveau von der Einheitlichkeit wäre ja, man hat einen Koalitionsvertrag festgelegt und handelt das ab, was in dem Koalitionsvertrag steht. Das gibt den Leuten eine Verlässlichkeit und alle Umfragen, die wir machen, die zeigen auch, ja, wir haben Parteien gewählt, wir wussten nicht, wie die Koalition dann aussieht, aber zumindest denken wir uns verlassen zu können auf das, was sie vor der Wahl auch versprochen haben. Und da sind ja noch viele, auch größere Posten offen und das reklamieren Leute. Das ist so dieses, ja, sich nicht verlassen können. Das ist für Deutsche, nicht nur für Deutsche, extrem schwierig.
Wobei man sagen muss, ich glaube, die Bertelsmann Stiftung hat das getan. Wenn man nachguckt, was hat diese derzeit regierende Ampelkoalition versprochen, dann sind, glaube ich, schon annähernd die Hälfte der Versprechungen umgesetzt. Das nützt aber offenbar immer nichts, weil dann Leute, die trotzdem die Arme vor der Brust verschränken und sagen, es gefällt mir aber alles nicht.
Naja, es ist natürlich auch der Weg, wie etwas durchgesetzt wird. Wenn das mit einem Hampeln und Strampeln geht und wenn der Konflikt nach vorne gestellt wird und nicht das Ergebnis, dann haben die Leute den Konflikt im Kopf. Das hätten sie auch so, wenn sie an ihren Schwiegervater denken.
Mit dem habe ich keine Konflikte. Ich bin total einverstanden damit, dass er der Mehrheit ist.
Gut, dann übertragen wir nicht das persönliche auf das gesellschaftliche, aber da sind sie eine absolute Ausnahme. Die meisten Leute, die reagieren da anders, durchaus weniger differenziert. Also das ist der Punkt und von daher ein bisschen stärkere Geräuschlosigkeit würde ich mir schon wünschen und es würde auch den Wählerinnen und Wählern gut tun.
Und wenn die Ergebnisse so kommen, wie sie kommen, ist das dann ein Herbst, der Ihnen eher Sorgen macht vor allem Dinge?
Ja, es kommt drauf an, wie sich die Parteien dann darauf einstellen, wie sie umgehen damit und ob sie sozusagen standhaft und wehrhaft bleiben und wie sie insbesondere die Mehrheitsgesellschaft, und es ist ja immer noch die Mehrheitsgesellschaft, die nicht AfD wählen wird, wie sie die mitzunehmen verstehen. Vielleicht braucht es auch einfach mal so ein Giftpfeilchen. Wenn die Androhung jetzt, ich meine, wir haben diese Zahlen seit längerer Zeit, das ist nichts Unbekanntes, aber trotzdem lassen wir halt weite Felder unbeackert. Denken Sie jetzt nur an die ganzen sozialen Medien. Die AfD ist keine Partei, die klassische Medien verfolgt. Weder hört irgendjemand jetzt dieser Sendung wahrscheinlich zu. Ich möchte sie nicht demotivieren an dem ersten Tag. Aber so erreichen wir die nicht, das wissen wir. Die Zeitungen werden dort nicht ausgetragen, Printmedien lesen die nicht. Das hat alles was damit zu tun. Und wir müssen rein ins Gefecht, um das jetzt mal so etwas militärisch zu sagen.
Ja, ich schreibe hier gerade auf Jutta Andinger nicht mehr einladen, weil sie, wenn Sie hier sagen, die Sendung hört ja keiner, vielleicht nicht ganz so viele, ja, also ja nicht 34% AfD-Sympathisanten.
Ich habe nicht gesagt, dass die Sendung keiner hört. Ich hoffe an alle Hörerinnen und Hörer, dass sie diese Sendung wahnsinnig genießen und auch immer treue Hörerinnen und Hörer bleiben. Aber ich bezweifle, dass die Personen, die in den neuen Bundesländern vorhaben, die AfD zu wählen, dass die auf diesem Kanal überhaupt präsent sind.
Das könnte womöglich so sein.
Und das ist eine Aufforderung sozusagen liebevollster Art, beratender Art. Sie haben hier einen Technikberater um sich herum und lernen on the job von mir.
Dass wir einfach morgen dann
vielleicht einige Sentenzen so zu übersetzen, dass sie dieses Klientel der AfD auch erreicht.
Das kann heißt, man ja mehrfach für morgen finden. Definitiv mehr Marschmusik, so ein flotter
Marsch. Das meinte ich nicht, sondern die Transformation dieses Mediums in soziale Medien. Das wissen Sie auch ganz genau, dass Sie das gemeint haben.
Ja, das weiß ich ganz genau. Ich wollte nur bockig sein. Jutta Andinger ist eine Fußballweise, aber auch eine Wissenschaftlerin von Weltformat und hatte heute trotzdem Zeit für uns, nachdem sie bis 2 Uhr in der Bar rumgehangen hat. Frau Andinger, vielen Dank. Dankeschön.